Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 11. Januar, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder zugeschaltet aus einem verschneiten Kleindorf in Russland, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Freitagnachmittag nach Russland, Frau Kneißl.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben. Auch Ihnen einen wunderbaren sonnigen Freitagnachmittag im verschneiten Bayern.
Ja, im verschneiten Bayern kommt zu später Stund an diesem schönen Freitagnachmittag doch nochmal die Sonne raus. Das Ganze gesellt sich zu einem schön verschneiten Wochenende hier in Bayern und in ganz Deutschland. Und ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele heiße Themen. Es wird vor allen Dingen um die aktuelle Lage in Venezuela gehen. Unsere Zuschauer werden es sicher alle mitbekommen haben. Der Präsident Nicolas Maduro wurde entführt, gekidnappt. Ihm wird nun in New York der Prozess gemacht. Wie es dort weitergeht, darüber werden wir heute ausführlich sprechen. Aber uns wird auch die Entführung eines russischen Tankers beschäftigen, sowie natürlich auch die Lage in Nahost und aktuell großen Demonstrationen gegen die Regierung im Iran. Aber zunächst, Frau Kneißl, in Russland sind derzeit noch die Ferien. Es sind keinerlei Geschäfte geöffnet. Es geht quasi gar nichts. Wie ist bei Ihnen aktuell die Lage? Wie genießen Sie diese ganz ruhigen, besonderen Wochen in Russland derzeit, Frau Kneißl?
Ja, wir haben Riesenglück mit dem Schnee. Es tanzen wirklich die Schneeflocken Tag wie Nacht. Es war Mittwoch Weihnachten, orthodoxe Weihnachten. Dienstagabend war Weihnachtsabend und ich war hier in der Nachbarschaft in einer Weihnachtsmette. Das war sehr, sehr beschaulich und hatte Besuch aus Moskau von Bekannten. Ich habe dazwischen immer wieder gearbeitet. Also Geschäfte sind an sich offen, das ist nicht das Problem. Es sind, glaube ich, so wie die größeren, sagen wir mal, Apparate, Bürokratien. Da ist vielleicht die Dienstzeit etwas reduziert. Aber es arbeiten auch beispielsweise die Kollegen von RT. Ich hatte mit denen ein paar Interviews rund um den 3. Januar, also Tag der großen Ereignisse in Venezuela. Es ist nicht so, dass alle sich in eine Art Bärenwinterschlaf zurückgezogen haben, aber es ist jene Jahreszeit, in der die Familien einander besuchen. Auf den Straßen ist viel los und uns geht's glücklicherweise gut. Also ich bin froh, dass ich das sagen darf und genieße jetzt noch die letzten Tage zu Hause, weil dann ab nächster Woche wird es etwas intensiver, wieder nach St. Petersburg, dann Moskau, dann eine größere Reise. Also ich sammle Kräfte und fühle mich im Moment auch ein bisschen wie ein Bär in seiner Höhle.
Wie ein Bär in seiner Höhle, das hört sich gemütlich und kuschelig an, und wir hatten auch gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Wir beide mögen es durchaus, wenn die Wintertage kalt sind, Schnee liegt, das hat was Paradiesisches, etwas Magisches, und deswegen ja, sind wir da beide wohl auf. Und ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt auch gerne gleich einsteigen mit den geopolitischen Entwicklungen der vergangenen 7 Tage, und wir starten mal gleich mit dem wichtigsten Thema, denn US-Präsident Donald Trump und führende US-Militärs haben jetzt nach dem nächtlichen Überraschungsangriff auf die venezolanische Hauptstadt Caracas auf einer Pressekonferenz die Details der Militäroperation offengelegt. Trump lobte dabei die gelungene Militäroperation. Es sei ein Angriff gewesen, wie ihn die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen habe. Das gesamte venezolanische Militär sei bei der Gefangennahme von Venezuela Venezuelas Präsident Maduro außer Gefecht gesetzt worden. Trump warf Maduro und dessen Frau erneut vor, Drogenkriminelle zu sein, die die USA mit Drogen geflutet hätten. Bezüglich der Zukunft Venezuelas äußerte sich Trump dergestalt, dass die USA das Land bis zu einem sicheren, richtigen und vernünftigen Übergang leiten würden, wie er bei der Pressekonferenz sagte. Später fügte er noch hinzu, dass Außenminister Marco Rubio der Mann sein wird, mit dem das venezuelanische Volk zusammenarbeiten wird, damit dort alles in Ordnung ist, wie er sagte. Mit einem Helikopter wurde später in der Woche dann Nicolas Maduro in New York in ein Gericht gebracht. Dort wird dem verschleppten, gekidnappten venezuelanischen Staatschefs der Prozess gemacht. US-Medien gehen jetzt davon aus, dass sich das Verfahren in den kommenden Wochen zunächst auf rechtliche Grundsatzfragen konzentrieren wird. Maduros Verteidiger könnten die Rechtmäßigkeit seiner Festnahme und die Überstellung in die USA anfechten, sowie auf seine Immunität als Staatsoberhaupt verweisen. Nach Auffassung der US-Regierung ist Maduro allerdings schon seit 1,5 Jahren nicht mehr der rechtmäßige Präsident des südamerikanischen Landes. Ja, Frau Kneißl, bevor ich jetzt mich hier in Details verliere, es ist noch viel weiteres geschehen, auch über die Zukunft des Ölgeschäfts zwischen den USA und Venezuela werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Wie fällt denn jetzt nach einer Woche dieses Angriffes auf Venezuela, wie fällt da Ihr Urteil aus? Wie beobachten Sie die Entwicklungen dort, Frau Kneißl?
Trump hat ja er hat sehr viel gesagt. Er sagt immer sehr viel. Und er meint auch das, was er sagt. Das ist ja das Interessante und Brisante. Er hat unter anderem in dieser Woche auch mehrfach gesagt, es ist mir völlig schnuppe, das internationale Recht. Das internationale Recht, das Völkerrecht gilt für mich nicht. Für mich gilt nur meine eigene moralische Gesinnung. Also er hat vom Moral Sense oder Moral Compass, glaube ich, gesprochen. Also ich bin darüber jetzt auch nicht ganz erstaunt. Ich hatte nicht ganz einfache Vergnügen, rund 10 Jahre an einer US-amerikanischen Universität in Wien zu unterrichten, Webster. Der Hauptcampus ist in Louisiana. Und ich hatte oftmals mit US-amerikanischen Studenten in meinen Vorlesungen zum Völkerrecht, ich nannte das auch etwas ironisch, nicht sarkastisch, aber leicht ironisch, whatever remains of international law, also introduction to nicht international law, sondern was immer noch übrig sein möge vom Völkerrecht, weil vor dem Hintergrund der Jugoslawienkriege 1990er Jahre, vor dem Hintergrund des War on Terror, in dem Menschenrechte also systematisch verletzt gebrochen wurden, nach dem völlig völkerrechtswidrigen Angriff der USA und ihrer Verbündeten auf den Irak im März 2003, also nach all diesen Geschehnissen eine Einführungsvorlesung zu Völkerrecht zu halten, fiel mir ehrlich gesagt nicht leicht. Aber ich habe immer versucht, die jungen Kollegen darauf hinzuweisen, dass wenn wir dieses schwache, kaum durchsetzbare Recht völlig schubladisieren, dann gilt nur mehr das Recht des Stärkeren, dann sind wir im Chaos. Wenn nun ein US-amerikanischer Präsident sich hinstellt und sagt, das Völkerrecht, ich schere mich nicht darum, dann macht das, glaube ich, zukünftig einfach auch jegliches akademisches Arbeiten, sage ich jetzt mal etwas egoistisch von meiner Seite her gesprochen, es verunmöglicht das. Ja. Also wie wollen Sie heute jungen Leuten die wesentlichen Normen des Völkerrechts beibringen? Und man sieht ja auch schon, dass angesichts der Haltung oder ich würde sagen Nichthaltung, sondern des betretenen Schweigens der wesentlichen EU-Regierungen, wir hier ja fast ein Abnicken dieses Völkerrechtsverstoßes haben. Und hier vielleicht jetzt noch ein Wort aus juristischer Sicht. Es gilt im Völkerrecht vor allem, wenn es um die Fortentwicklung von Völkerrecht geht, die sogenannte Praxis, also das Völkergewohnheitsrecht. Das heißt, wenn eine Handlung, wenn Maßnahmen wiederholt gesetzt werden, mit dem Wunsch, Recht zu erzeugen. Das ist Völkergewohnheitsrecht, Customary Law. Und warum protestiert beispielsweise die UNO regelmäßig laut, wenn Völkerrecht gebrochen wird, um eben nicht neue Praxis entstehen zu lassen? Wir haben aber jetzt die Situation, dass eigentlich eine Regierung Merz, eine Regierung Macron und viele andere vielleicht aus Angst, sage ich einmal, vor Big Daddy, so wie ihn der NATO-Generalsekretär nennt, vielleicht aus Angst vor weiteren digitalen Maßnahmen von Herrn Elon Musk, da traut man sich einfach nicht, die Dinge beim Namen zu nennen. Und man spricht nur von so etwas wie in einer neuen Ära. Also ich habe in den letzten Tagen einige deutschsprachige Medien gelesen und ich würde sagen, nur die schweizerische Regierung hat die klareren Worte gefunden. Also alles andere, was ich gelesen habe, ob in Berlin, Wien oder sonst wo, das hat alles nichts mit einer außenpolitischen Stellungnahme zu tun. Das ist wirklich nur betretenes Schweigen. Und es erscheint doch fast so, als wäre Maduro bereits vergessen, ja. Also das ist so mein leiser Eindruck, 6 Tage nach diesen verrückten Ereignissen. Es wurde neu vereidigt die Vizepräsidentin Rodriguez. Trump hat verkündet auch, dass bereits am Mittwoch, Donnerstag dieser Woche erste Abkommen in Ausarbeitung seien, vielleicht auch schon unterzeichnet, zwischen US-Energiefirmen und der venezolanischen Regierung. Eine seiner Aussagen beinhaltet auch die Ankündigung, dass rund 30 Millionen Fass venezolanischen Öls, das ist eine ganze Menge, bereits in Richtung USA, also transportiert werden sollen in naher Zukunft. Also man hat den leisen Eindruck, dass Washington jetzt per Zoom-Konferenz Venezuela verwaltet und vielleicht auch bereits mit den verbliebenen Regierungsangehörigen so etwas wie eine gemeinsame Sache macht. Zumindest ist das mein Eindruck heute am Tag 6 nach diesen Ereignissen. Es kann sich wieder alles drehen, aber im Windschatten dieser Ereignisse ist Trump auch nicht müde geworden, den kolumbianischen Präsidenten mehrfach zu attackieren, also mit der Aussage "You're the next", also pass auf deinen Hintern auf, du bist der Nächste, so ungefähr. Er hat heute am Freitag, habe ich gelesen, auch unter anderem auf einem seiner Pressekonferenzen, wie auch immer, angekündigt, es könnte Mexiko in den nächsten Stunden bombardiert werden. Ja, das sind so die Ereignisse im lateinamerikanischen Raum. Was soll man dem allen hinzufügen? Ich muss gestehen, ich bin ziemlich fassungslos, sprachlos. Wir können das hier nur zusammenfassen. Aber als jemand, der Völkerrecht einmal studierte, lehrte fast 20 Jahre lang, habe ich eine sehr, sehr ungute Erwartungshaltung für die unmittelbare nächste Zeit. Ich fürchte, es sind nicht nur Normen gebrochen worden, es sind Tabus gebrochen. Trump hat ja auch am letzten Samstag gesagt, was wir mit Maduro gemacht haben, das können wir mit jedem von euch machen. Und ja, es gab Protestkundgebungen in den USA, vor US-Botschaften in Europa. Es gab Aussagen von Vertretern diverser Außenministerien wie Chinas und Indiens. Das geht nicht. Das ist Völkerrechtsbruch. Aber das ist es auch.
Mhm. Ja, und Sie haben es jetzt eben schon angekündigt, die USA unter Donald Trump, sie werden weiter vorgehen, massiv vorgehen gegen all jene, die, ich sag mal auf gut Deutsch, nicht nach ihrer Nase pfeifen. Donald Trump hat sich jetzt am heutigen Freitag dazu geäußert. Er sagte, wir werden jetzt anfangen, an Land zuzuschlagen. Dabei ging es in erster Linie um Drogenkartelle in Mexiko. Dabei stellte Donald Trump diesen Schritt als Reaktion auf das dar, was er als Kontrolle Mexikos durch die Kartelle und eine jährliche Zahl von Todesopfern in den USA im Bereich von 250 bis 300.000 Toten bezeichnete. Trumps Bemerkung vom an Land zu schlagen signalisiert dabei natürlich eine mögliche Eskalation von der bislang vorwiegend noch maritim ausgerichteten Anti-Drogen-Operation der Regierung hin zu Einsätzen, die dann potenziell mexikanisches Territorium oder kartellnahe Infrastruktur berühren könnte. Das wäre ein Szenario, das natürlich gravierende Fragen zur Souveränität, den Befugnissen des Kongresses und auch Gegenreaktion entlang der US-amerikanischen Grenze aufwerfen würde. Und die US-Regierung hat jetzt auch diese Woche angekündigt, den Verkauf von venezolanischem Öl auf unbestimmte Zeit zu kontrollieren. US-Energieminister Chris Wright hat dazu am Mittwoch ausgeführt, anstatt das Öl zu blockieren, werden wir es zu Raffinerien in den USA und in andere Länder weltweit fließen lassen, um eine bessere Ölversorgung zu gewährleisten. Aber diese Verkäufe werden von den USA abgewickelt, so Chris White. Weiter heißt es in einem vom US-Energieministerium veröffentlichten Factsheet, dass die Erlöse aus dem Verkauf von venezolanischem Rohöl zunächst auf den von USA kontrollierten Konten bei weltweit anerkannten Banken verbucht werden, um dann die Legitimität und Integrität der endgültigen Verteilung der Erlöse zu gewährleisten. Ja, Frau Kneißl, zunächst mal, Sie haben es jetzt schon ausgeführt, darüber, wie es dort in Lateinamerika in den Ländern weitergeht, welches Land als nächstes dran ist, ob es Kolumbien ist oder Mexiko, darüber können wir nur spekulieren. Aber worüber wir nicht spekulieren können, ist über die Frage, worum es bei diesem Einsatz in Venezuela geht, sondern primär, das wissen wir, um das Öl, was in diesem Land vorhanden ist. Venezuela ist das ölreichste Land der Welt. Wie schätzen Sie da diese Entwicklung ein, diesen Deal, den da jetzt Donald Trump wohl in Zusammenarbeit auch mit den Lobbyvereinigung aus der Erdölindustrie geschaffen hat? Ist das etwas, was Sie irgendwo noch nachvollziehen können? Generell diese Argumentation von Donald Trump ist ja, dass Venezuela den USA Öl gestohlen hätte. Wie ist da Ihre Einschätzung in dieser Entwicklung, Frau Kneißl?
Vielleicht zu Ihrer letzten Frage gleich, diese der Verstaatlichung, oder um die Wortwahl von Trump zu nehmen, Venezuela hätte US-Öl gestohlen. Venezuela gehört mit Saudi-Arabien, Kuwait, Irak und dem Iran zu den Gründungsmitgliedern der OPEC. Als die OPEC 1960 geschaffen wurde, gab es noch die großen Seven Sisters, nannte man sie. Das waren sogenannten internationalen Ölkonzerne. Das waren die Mobiles, das war BP, das war Total. Also das waren sozusagen die großen, meist angelsächsischen Ölkonzerne, die das Ölgeschäft weltweit kontrollierten. Das heißt, als die OPEC geschaffen wurde 1960, hatte sie kaum Gewicht, ja. Der Ölhandel war in den Händen dieser internationalen Konzerne. Das drehte sich erst mit den großen Verstaatlichungen der 1970er Jahre. Die erste Verstaatlichung wurde interessanterweise in Libyen vollzogen, beziehungsweise, wenn ich mich hier kurz korrigieren darf, noch vor der Gründung der OPEC nationalisierte, also verstaatlichte, der iranische Premierminister Mossadegh 1951 britische Ölkonzessionen. Aber ansonsten waren alle anderen OPEC-Mitglieder in den Händen der internationalen Konzerne. Venezuela verstaatlichte vor genau 50 Jahren, im Jahr 1976. Diese Verstaatlichungen erfolgten je nach Fall unterschiedlich. Manchmal wurden die ehemaligen Konzessionäre entschädigt. Das war beispielsweise in Saudi-Arabien der Fall. Also Aramco, Arab American Oil Company, heute Saudi Aramco. Die Amerikaner bekamen auf Heller und Pfennig ihre Investitionen ersetzt. In anderen Fällen wie Irak kam es nicht zu diesen Kompensationen. Venezuela, die Details der Verstaatlichungen in den 70er Jahren sind mir nicht bekannt, aber das, was Trump heute, wenn ich das so salopp sagen darf, verzapft, ja, ist eine sehr, sehr verkürzte und falsche Aussage, weil diese Verstaatlichungen erfolgten vor 50 Jahren. Ja? Also wenn, dann hätte ein Präsident Carter oder ein Präsident Reagan dagegen aufbegehren können. Das taten sie nicht. Ja? In den 1990er Jahren holte dann die venezolanische Erdölfirma PDVSA, also der staatliche venezolanische Erdölkonzern, holte aus Gründen Technologie und Investitionen. Es war einfach, es ist auch internationale Praxis, dass man internationale Konzerne dann wieder einlud. Die gingen über gewisse Vertragsformen, also meistens waren es sogenannte Production Sharing Agreements, also wo man der eine investiert und kann dann an den Erlösen teilhaben, aber das Recht über das Öl verbleibt beim staatlichen Ölkonzern. Aus diesen Vertragsinstrumenten wurden dann beispielsweise in Venezuela Chevron und ConocoPhillips aus den USA eingeladen. Mit der Ankunft von Hugo Chavez Ende der 90er Jahre, mit der Machtübernahme dieser neuen marxistisch links ausgerichteten revolutionären Bewegung Chavez, die eben dann in Maduro ihre Fortsetzung fand, änderte sich diese Politik gegenüber den internationalen Ölkonzernen. Man brach teilweise Verträge, die wurden dann vor Gericht wieder, versuchten dann diese Ölkonzerne, das wieder vor Gericht zu ihren Rechten zu gelangen. Teilweise zahlte Venezuela dann auch Entschädigungen. Aber das Ölgeschäft lief weiter, ja. Das, was Trump meint, von wegen, die hätten unser Öl gestohlen, ist blanker Unsinn, ja. Weil, wie gesagt, die großen Verstaatlichungen waren vor 60 Jahren und es gab immer ein Interesse der US-Konzerne, vor allem Chevron. Also Chevron war auch jetzt, Chevron ist in Venezuela tätig. Chevron wollte übrigens mehr in Venezuela investieren und fördern, mit dem Wunsch, unter anderem russisches Rohöl auf dem internationalen Markt zu ersetzen. Weil alle hatten Sorge, wenn man sozusagen das russische Öl vollkommen vom Markt verdrängt, dann könnte es zu einer Verknappung kommen, weil immerhin ist Russland gemeinsam mit Saudi-Arabien, die produzieren täglich 10 Millionen Fass und haben eine Rolle im Markt. Venezuela hat nicht diese große Rolle im Markt. Also Venezuela stand mal für circa 10% der Tagesproduktion. Jetzt sind es, glaube ich, 1, 2, 3%. Also gegenwärtig fällt die venezolanische Exportmenge nicht ins Gewicht, aber wie Sie in den Einführungen richtig dargestellt haben, ist es die Reservenlage, die Venezuela so interessant macht. Wenn ich hier vielleicht noch ein letztes Wort sagen darf, ich möchte unsere Zuhörer nicht langweilen mit Ölmarktdetails, aber Venezuela war, wie gesagt, ein Gründungsmitglied der OPEC oder ist ein Gründungsmitglied der OPEC. Wenn die USA wirklich jetzt mit großen Privatisierungsmaßnahmen in Venezuela den staatlichen Konzern völlig entmachten, das heißt, es gibt dann keine PDVSA mehr oder PDVSA hat dann vielleicht nur mehr 30% Kontrolle über die Erdöllager in Venezuela, dann würde das die OPEC gehörig beuteln, weil ein Staat kann nur OPEC-Mitglied sein, wenn der Staatskonzern sozusagen die wesentliche Ölproduktion und Exportmenge kontrolliert. Wir haben zeitgleich, wir werden ja darüber nun auch heute noch sprechen, die wesentlichen Erschütterungen im Iran. Sollte der Iran kippen, sollte auch dort vielleicht in einigen Wochen Ölhändlerplattformen wie Trafigura und Vitol aufmarschieren und sagen, wir verkaufen jetzt das iranische Öl weltweit woanders. dann wird das alles, glaube ich, noch zu großen Problemen führen für die OPEC und damit auch für wesentliche OPEC-Produzenten wie auch das Königreich Saudi-Arabien, aber auch Russland, dass sie im OPEC-Plus-Format auch mit der OPEC gemeinsam die Produktionsmengen koordiniert. Ein allerletzter Satz, ich wollte das vorhin noch sagen, mich überrascht die Geschwindigkeit, mit der das alles in Washington über die Bühne geht. Also bereits am Mittwoch fanden im Weißen Haus Sitzungen statt, wo die Chefs von Trafigura und Vitol, das sind die beiden größten Ölhändlerplattformen weltweit, im Weißen Haus geladen waren. Und die wurden jetzt bereits beauftragt, mit dem, was ich vorhin beschrieben habe, eben venezolanisches Öl weltweit neu zu vertreiben. Das alles ist jetzt auch möglich, weil die USA ja ihre Sanktionen gegen Venezuela aufgehoben haben. Also wir hatten jahrelange Sanktionen, die es an sich den Venezolanern verunmöglichten, ihr Öl zu verkaufen. Das konnte man teilweise auch wirklich nur so gewisserweise am Schwarzmarkt machen. Und das sind die Entwicklungen. Die USA brauchen dieses Öl nicht. Ja, Marco Rubio, der Außenminister, hat das auch so gesagt und das ist richtig. Die USA haben ihr eigenes Öl. Die USA sind ein wichtiger Ölexporteur aufgrund ihrer Fracking-Industrie. Aber was die USA natürlich mit all diesem, mit dieser Vorgehensweise machen können, ist, sie verunmöglichen wesentlichen Partnern Venezuelas zukünftige Wirtschaftsbeziehungen. Und ich denke hier vor allem an China und Russland, also auch Indien. Aber China wird jetzt nicht ein Problem haben in seiner Erdölversorgung. China hat weitgehend diversifiziert. China importiert aus der arabischen Welt, aus Angola. Aber man möchte sozusagen Konkurrenten wie China aus dem Markt verdrängen. Und das ist natürlich auch ein wesentliches Ziel der US-amerikanischen Politik, mit dem, was da in den letzten Tagen verfolgte. Man möchte schon auch der russischen Wirtschaft schaden.
Hm. Ja, und dass sich diese Beziehungen zwischen Russland und den USA innerhalb von derart kurzer Zeit wieder zuspitzen, das hätten wir, Frau Knessel, wahrscheinlich vor wenigen Wochen auch noch nicht für möglich gehalten. Und sie haben sich auch diese Woche auf einer neuen Ebene zugespitzt, die für uns beide auch wahrscheinlich undenkbar war, denn die USA haben diese Woche den russischen Öltanker Mariner im Atlantik nahe Island festgesetzt. Die Operation führten die US-Küstenwache, das Justizministerium und das Heimatschutzministerium mit Unterstützung des Pentagons durch. Großbritannien unterstützte die Aktion wohl auch mit Aufklärungsflugzeugen und Stützpunkten. Die Festsetzung folgte auf eine zweiwöchige Verfolgung des Tankers. Nach Angaben der USA richtet sich das Vorgehen gegen den Transport von sanktionierten venezolanischem Öl. Die Mariner steuert nach der Beschlagnahmung jetzt britische Hoheitsgewässer an. Russland bezeichnet die Festsetzung als Verstoß gegen das internationale Seerecht und als Piraterie. Das Verkehrs- und Außenministerium haben die Freiheit der Schifffahrt auf hoher See betont nach gängigen UN-Seerechtsübereinkommen. Die Mariner fuhr mit einer gültigen Genehmigung unter russischer Flagge. Russische Stellen fordern jetzt die humane Behandlung der Besatzung und deren schnellen Rückkehr nach Russland. Ja, und der Vorfall, der droht nun die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen den USA und Russland weiter zu belasten. In einem Interview mit Fox News versuchte jetzt Vizepräsident J.D. Vance den Zwischenfall herunterzuspielen. Es soll sich, wie er in diesem Interview sagte, gar nicht um einen echten russischen Öltanker gehandelt haben. Er sagte, sie haben versucht, sich als russischen Öltanker auszugeben, um die Sanktionen zu umgehen. So J.D. Vance. Und US-Präsident Donald Trump hat jetzt am heutigen Freitagnachmittag eine Entscheidung getroffen, zwei Russen von dem Tanker freizulassen, die Mitglieder der Besetzung waren. Das teilte jetzt die Vertreterin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, mit zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcastes. Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Wie sehr wird eine derartige Aktion der USA die Beziehungen zwischen den USA und Russland möglicherweise weiterhin belasten? Und wie stehen Sie auch zu dieser Rechtfertigung oder zu dieser, ich will sie nicht Ausrede nennen, nennen wir sie einfach mal Rechtfertigung der USA, dass dort eben venezuelanisches Öl transportiert worden sei und dass deswegen die Kaperung dieses Tankers legitim sei. Sehen Sie das auch so oder schließen Sie sich da eher der russischen Perspektive an, die das Ganze als eine Piraterie bezeichnet?
Ich schließe mich der UN-Konvention zum Seerecht an, United Nations Convention on Law of the Sea. Ich komme zwar aus einem Binnenland namens Österreich und wir haben in unseren Völkerrechtsvorlesungen das Seerecht etwas stiefmütterlich behandelt, aber ich habe dann in späteren Jahren mich als Lehrende intensiver mit dem Seerecht auseinandergesetzt, weil es ist ein sehr präzise geregeltes Konvolut, diese Seerechtskonvention. Jahrzehnte wurde daran verhandelt. Also losgegangen ist das Ganze in den späten 50er, 60er Jahren. Da gab es die ersten Verhandlungsrunden, Seerecht zu kodifizieren. Warum? Weil das Seerecht ist wichtig für Fischereiwesen. Dann in der Folge war es immer wichtiger für wiederum Stichwort Öl. Offshore-Ölproduktion, Tourismus, Umweltfragen. Also es gab eine starke Initiative von verschiedensten Staaten, war übrigens Malta ganz entscheidend. Die hatten damals einen sehr, sehr engagierten Minister, der sich da in dieses Thema hineintigerte. Um eben zukünftige Fischereikriege und so weiter hintanzuhalten, hat man sich hingesetzt und wirklich in Jahrzehnten von präzisester, höchst meticulöser, schwerer, also diplomatischer Kleinstarbeit, Knochenarbeit, so etwas wie die Seerechtskonvention zu schaffen. 1982 war das Dokument dann fertig. Es bedurfte aber weiterer 14 Jahre, bis die Mindestzahl an Ratifikationen vorlag und diese Konvention in Kraft trat. Das war dann Ende der 90er Jahre der Fall. Ich erwähne das alles, weil wer sich mit dem Seerecht ein wenig auseinandersetzen möchte, kann dieses googeln, UNO-Seerechtskonvention, und wird dann feststellen, wie viele hunderte Seiten in wie präziser Sprache dieses Recht kodifiziert wurde. Ja, also wir sprechen jetzt hier nicht von Daumen mal Pi, Völkerrechtspraxis und vielleicht irgendwelchen richterlichen Entscheidungen. Nein, wir haben ein Gesetz, wir haben eine Konvention, ja. Das heißt, ich bin hier nicht auf der US oder nicht auf der russischen Seite. Ich bin eigentlich als jemand, der dieses Thema respektiert, auf der Seite der Seerechtskonvention. Und die Seerechtskonvention hat viel Völkergewohnheitsrecht kodifiziert, also Recht, das über Jahrhunderte geschaffen wurde. Und unter anderem wurde auch geschaffen das Konzept der hohen See, der High Seas, der internationalen Gewässer, der friedlichen Durchfahrt, Innocent Passage von Handelsschiffen. Das sind alles Grundkonzepte, die überhaupt weltweiten Seehandel erst möglich machen, ja, weil wenn es nicht das Recht der Innocent Passage gibt, dass ein Handelsschiff wie beispielsweise so ein Öltanker durchfährt, ja, dann können Sie den gesamten Seehandel zusperren, wenn Sie so wollen, ja. Wer hat daran ein Interesse? Niemand. Das, was jetzt von US-amerikanischer Seite her argumentiert wird, ist auf dem Tanker wäre venezolanisches Öl gewesen und da haben wir die Sanktionen, die sie übrigens in den letzten Tagen ja bereits aufgehoben haben. Die russische Seite und viele andere, ja, auch viele EU-Staaten haben diese Venezuela-Sanktionen sehr lange nicht anerkannt, immer mit dem Hinweis auch, es gilt US-Jurisdiktion nur in den USA oder eben auf US-Staatsbürger bezogen oder US-Verkehrsmittel. Aber nicht, man kann Sanktionen nicht sozusagen extraterritorial ausdehnen. Dagegen hat sich das russische Außenministerium zu Recht ausgesprochen. Ich habe das jahrzehntelang auch immer getan. Die EU hat es früher getan, nun tut sie es nicht mehr. Also die US-amerikanische Argumentationslinie hält nicht. Es läuft auf das hinaus, was Sie vorhin in Ihrer Frage gestellt haben, Piraterie.
Ja, man muss die Dinge beim Namen nennen, Frau Kneißl, das tun wir hier auch in diesem Podcast. Es ist Wilder Westen, es ist Piraterie wie aus einer anderen Zeit. Da kann ich Ihnen nur zustimmen und wenn wir schon bei derartigen Themen sind, dann machen wir da direkt mal weiter, denn US-Außenminister Marco Rubio soll jetzt seinen Regierungsvertretern mitgeteilt haben, dass Donald Trump Grönland von Dänemark kaufen wolle, anstatt die arktische Insel mit militärischen Mitteln einzunehmen, wie es auch einige Zeit lang mal im Raum stand. Gegenüber die Atlantic teilte jetzt Donald Trump am Sonntag mit, die USA, sie bräuchten Grönland. Er sagte, wir brauchen Grönland, ganz klar, wir brauchen es zur Verteidigung. Trump, der jetzt ja bereits während seiner ersten Amtszeit seine Absicht bekundet hatte, Grönland zu erwerben, verbindet den Besitz mit der strategisch günstig gelegenen Insel mit der nationalen Sicherheit und die angebliche Bedrohung durch die russische und chinesische Marine. Die europäischen NATO-Mitglieder haben jetzt im Zuge dessen am Dienstag eine Erklärung veröffentlicht, in der sie Dänemark unterstützen und Grönland als dessen selbstverwaltetes Gebiet bestätigen. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat betont, dass kein NATO-Mitglied ein anderes Mitglied angreifen oder bedrohen dürfe und dass ein bewaffneter Konflikt zwischen den USA und Dänemark das Militärbündnis sinnlos machen würde. Auch die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat ebenfalls erklärt, dass eine Invasion der USA das Ende der NATO bedeuten würde. Sie sagte, wenn die Vereinigten Staaten ein anderes NATO-Land angreifen, ist alles vorbei. Ja, Frau Kneißl, stimmen Sie da diesen drastischen Aussagen der dänischen Ministerpräsidentin zu? Und wie realistisch ist eigentlich ein Szenario? Wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch, oder? Bei diesen Entwicklungen, über die wir hier auch heute in diesem Podcast sprechen, ist das durchaus möglich, oder Frau Kneißl?
Ja, es ist durchaus möglich. Und ich glaube, auf diesem Pariser Treffen am letzten Dienstag, das pro forma unter dem Titel Ukraine-Hilfe stand, glaube ich, ja, ich war nicht dort, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die vorwiegend eigentlich über Grönland gesprochen haben, weil sie jetzt versuchen, eine Art Exit-Strategy zu finden. Ja, was machen wir, die Europäer, tatsächlich, wenn sich die USA auf welche Weise auch immer Grönland unter den Nagel reißen, ja? Wir erinnern uns, im ersten Mandat Trump war noch die Rede von, er will Grönland kaufen. Als er das zweite Mandat antrat, vor genau einem Jahr, sagte er, er will Grönland erobern. Ich habe gelesen, es gibt mittlerweile einen dritten Weg, nämlich einen bilateralen Vertrag zwischen Grönland und den USA derart abzuschließen, zu formulieren, nicht auszuhandeln, sondern Grönland zu diktieren, sprich Dänemark zu diktieren, weil Grönland ist eine Kolonie Dänemarks, ja. Also derart zu formulieren, dass eigentlich de facto Grönland dann schon mehr den USA gehört als Dänemark, ja. Also das heißt, wir haben dann weder einen Kauf noch eine Eroberung, aber wir haben eine vertragliche Einverleibung, nennen wir es mal so, ja. Was machen dann die Europäer? Was macht dann Dänemark? Dänemark sagt dann, okay, vergessen wir es. War unsere Kolonie für 200 Jahre. Wir haben ja einige Kolonialmächte noch. Könnte ja dann auch wieder zwischen Argentinien und Großbritannien auf den Falklandsinseln losgehen. Wir haben französische Kolonialbesitzungen in der Karibik und sonst wo. Also in dem Fall wäre es die größte NATO-Macht versus einer relativ kleinen, aber nicht zu vernachlässigenden NATO-Macht. Also Dänemark ist sehr, sehr aktiv als NATO-Staat. Und man stellt sich, glaube ich, in diversen EU-Korridoren nun immer mehr darauf ein, was machen wir, wenn die USA sich eben Grönland einverleiben. Das wird wahrscheinlich ein diplomatischer Eiertanz werden auf EU-Seite, wenn da mal dieser Vertrag für alle ersichtlich vorliegt. Aber ich würde nicht ausschließen, dass es dann doch noch zu irgendeiner Form von Konfrontation kommen könnte. Also die EU, glaube ich, war in Paris mehr mit Grönland beschäftigt als mit der Zukunft der Ukraine.
Hm. Ja, und jetzt haben Sie es schon mehrfach angesprochen, dann gehen wir da auch mal rein zu diesem Pariser Treffen, das jetzt diese Woche unter dem Deckmantel der sogenannten Koalition der Willigen stattgefunden hat. Sie haben sich dort, die europäischen teilnehmenden Staaten haben sich auf eine weitere umfassende Unterstützung der Ukraine geeinigt. Nichts Neues im Walde, Frau Kneißl. Dazu zählen wie immer finanzielle Hilfen, Waffenlieferungen, der Ausbau militärischer Infrastruktur sowie auch Planungen für eine multinationale Truppe und Koordinierungsstrukturen mit Sitz in Paris. Mehrere europäische Regierungschefs haben sich dafür ausgesprochen, die ukrainischen Streitkräfte langfristig stark zu halten und nach einem Waffenstillstand ausländische Militärpräsenz in oder nahe der Ukraine zu ermöglichen. Diese Beschlüsse stoßen aus russischer Sicht natürlich auf Ablehnung und gelten dort als Signal für eine Fortsetzung oder als Ausweitung des Konfliktes. Auch innerhalb Europas bestehen deutliche Differenzen. Mehrere Staaten lehnen eine Entsendung eigener Truppen in die Ukraine selbst nach einem Waffenstillstand ab, darunter Tschechien, Kroatien oder auch Rumänien. Auch bei der Finanzierung weiterer Militärhilfe gibt es Widerstand. Diese Uneinigkeit begrenzt natürlich die Handlungsfähigkeit der Koalition. Frau Kneißl, ziehen Sie irgendwelche neuen Schlüsse, Erkenntnisse aus diesem Treffen in Paris oder alles beim Alten?
Das, was vielleicht neu und auch nicht ganz so neu ist, ist der Entwurf, es ist noch kein Beschluss, aber der Entwurf, Truppen in der Ukraine zu positionieren. Es haben sich bislang dazu eigentlich nur Frankreich und die Briten und die Deutschen, glaube ich, wohlwollend geäußert zu diesem Entwurf. Italien hat gesagt, da machen wir nicht mit, einige andere Staaten auch. Aber natürlich völlig klar, wenn hier fremde europäische Truppen in der Ukraine positioniert werden, dann ist das Nett aus Moskau unmittelbar da. Ja? Also das ist keine Überraschung. Die russischen Behörden haben sich auch sehr rasch dazu geäußert und gesagt, kommt gar nicht in die Tüte. Ja? Das heißt, das stand immer irgendwie im Raum, die Sicherheitsgarantien für die Ukraine, wie sollen die ausschauen? Zelensky wollte ja den NATO-Beitritt, den hat ihm Trump eigentlich immer verweigert. Er wollte dann eine Art Beitritt, Beistandsklausel, so wie den Artikel 5 der NATO, ohne NATO-Mitgliedschaft. Dazu ist es auch nicht wirklich gekommen. Also ich habe den Eindruck, dass die USA, auch wenn sie weiterhin Waffenlieferungen an die Ukraine beibehalten, die lassen sie sich zahlen von den Europäern. Das sind keine Geschenke mehr, keine Darlehen mehr wie unter Biden. Dass sich die USA nunmehr wirklich mehr ihrer Hemisphäre, also die westliche Hemisphäre, sprich Nord-Südamerika zuwenden, Grönland, Kanada, Mexiko, das ist alles unseres, ja, laut Washington. Und dass man jetzt, sollte es im Iran zu größeren Veränderungen kommen, dort Gewehr bei Fuß stehen wird. aber man wird sich nicht mit der Ukraine in der Form auseinandersetzen, wie sich das Zelensky wünscht, erhofft hat. Und das, was man in Paris also beschlossen hat, beschlossen ist gewisserweise noch gar nichts, aber man hat einen Entwurf, ist die Stationierung von britischen, französischen Truppen. Es ist der Begriff Military Hubs, wird da in den Mund genommen. Ein Hub ist eine Plattform, eine Drehscheibe. Also was das genau bedeuten soll, Militärbasis oder nicht, ist mir auch nicht klar. Ich glaube, das ist denen allen auch noch nicht selbst klar, was sie da wollen. Aber aus Russland gibt's natürlich da ein klares Nein. Und damit ist weiterhin die Frage in der Luft, wie verhält es sich mit den Sicherheitsgarantien? Das andere, was auch nicht gelöst ist, man hat vielleicht darüber gesprochen oder vielleicht auch nicht, ist die territoriale Frage. Also wir wissen aus der Rede von G.D. Vance und auch Pete Hegseth im letzten Februar, wo man die Ukraine öffentlich aufgefordert hat, Territorium abzutreten. Wir wissen, dass Trump Zelensky selbst gesagt hat, bei Treffen im Weißen Haus, Herr Zelensky, vergessen Sie den Donbass und die Krim und Lugansk, das sind Gebiete, die Russland für sich beansprucht und die durch Referenden auch einverleibt wurden. Also diese territorialen Veränderungen hat man ja von US-amerikanischer Sicht in gewisser Weise auch schon abgenickt. Von europäischer Sicht nicht. Aber ich habe den Eindruck, es ist in der Ukraine hier auf dieser Verhandlungsebene alles im Patt. Und dieses Patt ist jetzt eben auch noch verstärkt dadurch, dass die Weltöffentlichkeit nicht in die Ukraine blickt in dem Umfang, sondern nach Lateinamerika und in den Iran und auch nach Grönland. Also die Europäer, glaube ich, die haben eher ein gewisses Grönland-Syndrom.
Ein Grönland-Syndrom, Frau Kneißl.
Kein Schwedensyndrom.
Eine schöne Wortneuschöpfung hier in dieser Podcast-Folge. Und ja, vom Grönland, das Stockholm-Syndrom, ist das natürlich. Wir kommen vom Grönland-Syndrom mal in den Nahen Osten und dort zum wohl wichtigsten Player, nämlich zum Iran. Dort haben die iranischen Revolutionsgarden jetzt am Mittwoch erklärt, dass sie wegen eines möglichen Angriffs der Vereinigten Staaten oder Israels in höchster Alarmbereitschaft sind, während auch in Iran den 11. Tag in Folge landesweiter Unruhen eintrat, die laut Behörden in Teheran durch ausländische Akteure noch weiter angeheizt werden. Auch das war das Thema Nummer 1 in den sogenannten Leitmedien, was die Situation in Nahost betrifft. Der leitende Berater des Kommandanten der Revolutionsgarden hat jetzt am Mittwoch in einer Stellungnahme erklärt, dass 400 Einheiten der Revolutionsgarden und des iranischen Militärs in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden seien. Er sagte, sie sind bereit. Sollte es zu einer Aggression kommen, werden sie, gemeint ist Israel, dem Erdboden gleichgemacht. Er fügte hinzu, dass das iranische Militär und die Revolutionsgarden den Finger am Abzug hätten. Diese Äußerungen, sie sind jetzt die jüngsten in einer Reihe von Drohungen aus Iran, nachdem US-Präsident Trump wegen Tötung von Demonstranten durch iranische Sicherheitskräfte militärische Maßnahmen angekündigt hatte. Er hatte noch am vergangenen Sonntag, hatte Trump angekündigt, dass er gegen Iran vorgehen werde, sollte die Gewalt anhalten. Er sagte, wir beobachten die Lage sehr genau. Wenn sie wieder anfangen, Menschen zu töten, wie sie es in der Vergangenheit getan haben, werden sie meiner Meinung nach von den Vereinigten Staaten sehr hart getroffen werden. Das sagte er gegenüber Reportern an Bord seiner Air Force One. Na, Frau Kneißl, der Podcast dreht sich heute eigentlich nur um die Frage, inwiefern die Situation in Lateinamerika, in Grönland, aber auch in Nahost sich weiterentwickeln wird und zuspitzen wird. Und ich werde Ihnen die Frage stellen, die ich Ihnen jetzt heute schon ein paar Mal gestellt habe, Frau Kneißl. Wie bedrohlich halten Sie die Situation jetzt in Iran und wie realistisch halten Sie auch dort ein möglichen mögliches Einschreiten der USA, nachdem es jetzt im vergangenen Jahr ja schon im Zuge des 12-Tage-Krieges zu einer Bombardierung durch die USA kam. Glauben Sie, dass sich das wiederholen kann in absehbarer Zeit, oder werden die USA ein Teufel tun, ein weiteres Eskalationsfeld jetzt zu eröffnen? Wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Also wenn wir jetzt wieder die Zitate von Donald Trump herbeiziehen, dann sieht alles danach aus, dass die USA sich dort einmischen werden. Also Trump hat vor einigen Tagen gesagt, sollten die iranischen Sicherheitskräfte auf die Demonstranten schießen, dann werden wir denen zu Hilfe eilen, Trump. O-Ton. Wie dieses Zuhilfeeilen dann wirklich erfolgen wird, ob es dann reicht, Atomkraftwerke zu bombardieren oder ob man die Marines in Teheran patrouillieren lassen wird, das weiß ich nicht. Ja, aber zu der Frage, wie bedrohlich halte ich die Situation? Ich halte sie für äußerst bedrohlich. Und wir haben zweifellos so etwas wie eine Mischung aus echten Wirtschaftsprotesten und wir haben auf der anderen Seite aber sehr gewalttätige Randalierer. Was diese Proteste so bedrohlich macht, ist Folgendes. Die sind mittlerweile wirklich landesweit. Also es sind nicht nur Teheran, Shiraz, Isfahan, die großen Städte, sondern es ist in Provinzstädten von der afghanisch-iranischen Grenze bis zur irakisch-iranischen Grenze. Es wird überall demonstriert. Ja. Es gab teilweise Videos, wo die Sicherheitskräfte den Demonstranten applaudierten und sagen, macht weiter, wir sind auf eurer Seite. Es gab Videos beispielsweise des israelischen Vertreters bei der UNO, der da etwas salopp durch den UNO-Saal marschiert und sich direkt an die Iraner wendet mit den Worten, wir Israelis stehen euch bei, kippt euer Regime, wir verstehen euch, wir mögen euch und so weiter. Also Propaganda pur, aber so etwas wird natürlich auch verteilt. Es gibt ein Einheizen aus der Ferne, nämlich aus Washington vom Wohnsitz von Reza Pahlavi, dem Sohn des gestürzten Schahs, 1979 geflohen. Übrigens, zur Erinnerung an alle, und das müsste man eigentlich auch Donald Trump kurz in Erinnerung rufen, als Schah Reza Pahlavi im Januar, Februar 1979 außer Landes gezwungen wurde, erhielt er kein Asyl in den USA. Ja. Er ging dann nachher nach Ägypten. Er war schwer krebskrank und er durfte auch nicht seine Chemotherapie, die er in Texas begonnen hatte, dort fortsetzen. Also die USA ließen Schah Reza Pahlavi wie eine heiße Kartoffel fallen. Die Familie des Schahs war dann eine Weile in Ägypten. Wie so viele Exil-Iraner zog dann Farah Diba mit den verbliebenen Kindern. Ich glaube, es haben sich zwei Kinder mittlerweile umgebracht von den vier Kindern. Aber Reza Pahlavi ist der Sohn, der weiterhin sozusagen als eine Art Kronprinz den Pfauenthron für sich beansprucht. Ich kenne ein wenig die iranische Diaspora von Washington. Ich habe in Wien sehr viele iranische Freunde, Bekannte gehabt. Einige davon waren Monarchisten, andere nicht. Aber als ich in Washington lebte, lernte ich diese, wenn man so will, Pahlavi-treue Diaspora kennen. Das sind meines Erachtens Monarchisten, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Also ich, wenn man hier einen Rat geben kann an die US-Amerikaner, dann setzen sie nicht auf diesen Pahlavi, der das letzte Mal als 16-Jähriger im Iran war. Das ist das eine. Das andere, was ich viel eher erwarte, was den Iran erschüttern könnte, ist ein gewaltiges Chaos. Aber ein Riesenchaos. Ja. Das Land ist groß. Das Land gehört auch zu den Gründungsmitgliedern der OPEC, wie vorhin schon bei Venezuela ausgeführt. Der Iran steckt in Sanktionen seit der Revolution 1979 in gewisser Weise. Die haben sich dann ab 2008 massiv verschärft. Der Iran ist damals auch aus dem SWIFT-System rausgeflogen. Und es sind diese Sanktionen, es ist aber auch natürlich die Misswirtschaft dieser permanenten Revolutionsregierung, die das Land in eine gewaltige Wirtschaftskrise geworfen hat. Es gab eine Rede des iranischen Präsidenten Pezhankian, der fast, wie soll man sagen, unter dem Titel Mea Culpa, also verzeiht mir, es ist meine Schuld, sich an die Iraner wandte und sagte, es ist unsere Schuld, ja. Wir haben diese Wirtschaftskrise verursacht, ja. Nicht er persönlich, aber es ist dieses gesamte System. Es ist ein zutiefst korruptes System. Das kann man auch nicht außer Streit stellen. Ich habe den Iran viele Jahre besucht. Auch dort gilt das, was ich aus Österreich so gut kenne. Es zählt nicht, was man kann, sondern wen man kennt. Und das sind dann eben dort die gewissen revolutionären Bande. Es sind die Kriegsveteranen aus dem Iran-Irak-Krieg, die rund um Ahmadinejad sich ihr Wirtschaftsimperium aufgebaut hatten durch gewaltig viel Korruption. Also das Land ist tief und tief zersetzt. Hier vielleicht auch noch ein Wort, das mich sehr, sehr erschütterte. Bei meinen Iran-Reisen sah ich immer wieder die weit verbreitete Drogenabhängigkeit. Also egal, ob das jetzt die Betuchteren sind, die sich auf ihren 400, 500 Quadratmeter Wohnung das bessere Kokain, das bessere Heroin leisten können, oder ob es die jungen Menschen in den Basars sind, die sich das schlechtere Heroin aus Afghanistan leisten. Das Land ist wirklich in vielfacher Hinsicht in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und wie die Bevölkerung da rauskommen will, unter welcher Regierung, das ist mir völlig schleierhaft, weil wir sprechen jetzt nicht von einer Revolutionsregierung, die ein paar Jahre an der Macht war. Wir sprechen von einer Regierung, die seit fast 50 Jahren das Sagen hat. Und wenn man hier jetzt irgendeine Form von Opposition hereinholen will, aus Washington oder sonst wo, wird da nichts fruchten, überhaupt nicht. Ja? Also Wahlen abzuhalten, Parteien zu bilden, aus dem iranischen Volk sozusagen selbst kommend, wird schwierig werden, äußerst schwierig. Es gab immer wieder sogenannte moderatere Präsidenten, es gab immer wieder so die moderatere Kleriker. Ich erinnere da auch an den früheren Präsidenten Khatami. Verändert haben die überhaupt nichts, ja. Also die Demonstrationen, die ich genau verfolgte, Dezember 2002, damals hoffte die Jugend, hofften die Frauen auf eine Veränderung unter dem damaligen Präsidenten Khatami, der übrigens in Europa sehr verehrt wurde und oftmals zu Besuch war. In Wien war er zigmal als Gast. Also man meinte sozusagen mit Khatami vor 25 Jahren einen Neuanfang machen zu können. Es ist überhaupt nichts geschehen. Wenn man die Demonstrationsvideos sich heute ansieht, nicht alle, aber sehr viele sind sehr, sehr brutal und sehr gewalttätig. Also es sind in den Provinzstädten werden Ambulanzen angegriffen, Autobusse, Regierungsgebäude angegriffen, Wohnblocks abgefackelt. Da ist eine Gewalt im Gange, die, wie man diese wieder bändigen kann, unter Kontrolle bringen kann, wer das tun kann, weiß ich nicht. Ja. Also mir machen die Vorgänge im Iran gewaltig viel Sorge. Ich bin mit einigen Freunden im Iran zeitweise noch in Kontakt, so gut es möglich ist. Mittlerweile wurde auch das Internet abgeschaltet. Also wenn Sie mich in unserem heutigen Podcast am Tag 9 des Jahres 2026 fragen, wo ist meine größte Sorge, dann gilt diese und dem Iran.
Ja, und diese Sorge teile ich mit Ihnen, weil dieses Pulverfass, was die USA in Zusammenarbeit mit Israel dort aufmachen würden, das sucht auch historisch seinesgleichen und ist nicht zu vergleichen mit Venezuela oder Grönland. Dann wird der Nahost wahrscheinlich nicht mehr wiederzuerkennen sein, wenn es dort tatsächlich zu einer Eskalation kommen sollte. Ja, Frau Kneißl, wir werden das weiterhin beobachten, wie sich die Dinge entwickeln. Wir hoffen das Beste und bereiten uns dennoch auf das Schlimmste vor. Mit diesen nicht so ganz zuversichtlichen Aussichten bedanke ich mich dennoch vielmals bei Ihnen, Frau Kneißl, für diese, wie immer, wie ich fand, sehr spannende Podcast-Folge. Ich bin schon gespannt, was nächste Woche wieder auf uns zukommen wird, wie sich die Dinge auf der Welt, insbesondere natürlich aktuell in Venezuela, weiterentwickeln werden. Aber zunächst soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes, schneereiches und geruhsames Wochenende und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden.
Vielen Dank, lieber Fabio von Witzleben, Ihnen und Ihrer Familie. Alles Gute. Ich glaube, der Sohnemann ist heute genau 2 Wochen alt.
Richtig, richtig.
Und wünsche Ihnen allen ruhige Nächte und Schnee und uns allen trotz allem immer wieder täglich aufs Neue einen kleinen Grund zur Zuversicht.
Richtig, das sind doch mutmachende abschließende Worte von Ihnen, Frau Kneißl, und ja auch von meiner Seite an Sie, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen und ich freue mich genauso wie Frau Kneißl, wenn Sie nächste Woche wieder dazu schalten zu einer weiteren Sendung von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.